Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland trübt sich erheblich ein. Der Handelskrieg auf der einen Seite und etliche Industriezweige, die nicht mehr ganz auf der Höhe des Wettbewerbes und des Kundengeschmacks sind, die lassen die Ökonomen pessimistischer werden. Gerade in Zeiten des Wahlkampfs motiviert das natürlich die Politiker, sich zu profilieren. Arbeitsminister Heil hat das heute getan und dieses Thema für sich entdeckt. Er will die Veränderungen am Arbeitsmarkt aktiv fördern. Wir werden darüber berichten. Die weiteren Themen in dieser Sendung. Unter anderem haben wir 30 Jahre friedliche Revolution in Deutschland. Dann der amerikanische Präsident will jetzt auch die legale Einwanderung erschweren. Dann Hongkong, es gibt dort neue Proteste und Bilder, die alles andere als schön sind. Der Hintergrund, auch da werden wir Sie informieren, Istanbul und die Erdbebengefahr. Wir beginnen aber in Russland. Dort hat es einen Atomunfall gegeben auf einer Militärbasis. Und 5 Tage danach lichtet sich so etwas das Dunkel, was darüber lag. Bisher hatte man ja nicht furchtbar viel darüber erfahren. Tilko Gries, mit ihm will ich reden. Es gibt heute neue Informationen. Was ist da jetzt bekannt geworden?
Ja, es gibt neue Informationen, aber auch die sind widersprüchlich. Es hieß den Tag über, dass die Bewohner dieses Ortes, der dort betroffen ist, der liegt am Weißen Meer im Norden des europäischen Teils Russlands, in der Nähe der Großstadt Archangelsk, und dieser Ort heißt Nyonoxa, die sollten zunächst evakuiert werden, morgen evakuiert werden für einige Zeit, um damit auf diesem Testgelände gearbeitet werden könne. Was genau gearbeitet werden solle, wurde nicht mitgeteilt, aber nun ist die neueste Nachricht von dort, dass sowohl Arbeiten als auch Evakuierung abgesagt worden seien. Deshalb bleibt erst einmal alles beim Alten. Was genau passiert ist am 8. August, vor 5 Tagen, ist nicht ganz leicht zu rekonstruieren. Es kam offenbar zu einer Explosion beim Test eines Raketentriebwerkes. Dieses Raketentriebwerk sei ausgestattet gewesen, sowohl mit Flüssigbrennstoff als auch mit Isotopen. Das können radioaktive Stoffe sein, müssen es aber nicht. Aber jedenfalls, wenn sie zerfallen, dann entsteht Energie, die man braucht, um den Flugkörper im Flugstatus zu halten. Und das ist schiefgegangen. Dabei sind 5 Mitarbeiter des staatlichen russischen Atomkonzerns Rosatom ums Leben gekommen.
Auf der anderen Seite, das Ganze ist ja Teil eines Waffenprogrammes, eines neuen Waffenprogrammes, wo Putin vor einiger Zeit sogar offen drüber gesprochen hat. Die Amerikaner schauen da ja auch sehr interessiert hin. Worum geht es da?
In der Tat hat Wladimir Putin im Februar 2018 in seiner Rede an die Nation verschiedene neue Waffentypen und Gattungen vorgestellt und angekündigt. Darunter auch eine Rakete mit dem Namen, der Name wurde dann später gegeben, Burevestnik, auf Deutsch Donnervogel. Sie soll einen solchen auf Isotopenbasis, auf Nuklearbasis beruhenden Antrieb bekommen und haben und soll in der Lage sein, praktisch ohne Reichweitenlimit zu fliegen. Das war eine Nachricht insbesondere an die Amerikaner. Nun werden hier in russischen Medien, freien Medien, auch US-Experten zitiert, anonyme Quellen allerdings ohne Namen, die dahingehen, dass diese Rakete getestet worden sei, mehrfach auch im vergangenen Jahr, und dass die Tests immer besser geworden seien. Das russische Militär sei also dabei, diese Rakete zu entwickeln. Die Technik wiederum ist nicht revolutionär. Sie gibt es auch schon in NATO-Kreisen. Auch das US-Militär hat ausweichlich eines Statements des US-Präsidenten diese Technik zur Verfügung. Aber Russland will dort eben gleichziehen. Das Ganze ist schon Teil eines Rüstungswettlaufes mit Waffengattungen, die wir so bislang noch nicht kannten.
Tilko Gries, herzlichen Dank für die aktuellen Informationen zu diesem Vorfall. Wir kommen nach Deutschland. Ich habe es vorhin gesagt, die Konjunktur trübt sich ein und die Politik überlegt, wie kann man reagieren, respektive was kann man tun, damit es möglicherweise nicht die Folgen gibt, die es üblicherweise in einer Rezession gibt. Und da muss man sich vor allen Dingen um jene Menschen kümmern, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Wie rechtzeitig kann man da eingreifen? Bei der Sommerreise des Arbeitsministers steht das im Mittelpunkt. Frank Capellan hat ihn begleitet.
Martin Brudermüller hält die Gefahr für real. Deutschland steht vor einer Rezession, dafür mehren sich die Anzeichen. Daraus macht der Vorstandsvorsitzende von BASF keinen Hehl, als Arbeitsminister Hubertus Heil die Zentrale in Ludwigshafen besucht. Brudermüller spürt das aktuell daran, dass langfristige Aufträge ausbleiben.
Seit 2008 hat sich das eigentlich geändert. Die Auftragslots, die waren sozusagen länger perspektivisch größer. Die bestellen heute viel öfter, viel kleinere Mengen, dass sie einfach dann, wenn es halt nicht gebraucht wird, dann auch einfach nichts mehr bestellen. Also wir haben jetzt in den Büchern so einen hohen Anteil kurzfristig, wie wir noch nie hatten.
Sozialdemokrat Heil verspricht Hilfe für den Fall, dass die Konjunktur tatsächlich einbricht. Der Instrumentenkasten aus der Finanzkrise des Jahres 2008 ist noch vorhanden, bekräftigt der Minister. Wir müssen ihn nur scharf stellen, etwa wenn es um die Zahlung von Kurzarbeitergeld geht. Doch ihm schwebt mehr vor. Heil entdeckt ein Thema für sich und seine Partei. Die Digitalisierung, große Umbrüche in der Arbeitswelt, die Beschäftigten Angst machen und Unternehmen in Schwierigkeiten bringen könnten.
Wenn die Konjunktur runtergehen sollte, stärker als bisher abzusehen ist, möchte ich, dass wir nicht nur Kurzarbeitsregeln machen, wie letztes Mal in der Krise, sondern wo immer das geht, mit Qualifizierung und Weiterbildung verknüpfen. Ich glaube, das ist der Schlüssel, dafür zu sorgen, dass wir einen ganz breiten Kasten von Instrumenten haben, die wir einsetzen können, um diesen Wandel gut zu gestalten für die Beschäftigten, um im Krisenfall auch gewappnet zu sein.
Arbeit in der Transformation sichern ist sein Thesenpapier, überschrieben, das in einem sogenannten Arbeit-von-Morgen-Gesetz münden soll. Auch im Falle von Umbrüchen, die nicht konjunkturelle, sondern strukturelle Ursachen haben, sollte der Staat eingreifen können, gegebenenfalls Kurzarbeitergeld zahlen, vor allen Dingen aber Beschäftigte weiterbilden. Der Hilfsarbeiter könnte nach SPD-Vorstellung per Gesetz einen Anspruch darauf erhalten, einen Berufsabschluss nachzuholen. 1,3 Millionen junge Berufstätige könnten nach Heils Angaben davon profitieren.
Der Wandel geht viel schneller, als wir vor einigen Jahren noch gedacht haben. Und unsere Aufgabe als Bundesregierung ist, den zu flankieren und dafür zu sorgen, dass aus technischem Fortschritt auch gesellschaftlicher, sozialer Fortschritt werden kann, dass alle Menschen möglichst teilhaben an dem Fortschritt, der da ist, und nicht nur wenige.
Aus der Union kommt bereits Widerspruch. Es geht dem Arbeitsminister von der SPD doch nur darum, seine am Boden liegende Partei auf Teufel komm raus zu profilieren, meint etwa Hans Michelbach, Finanzexperte der CSU. Statt Konjunkturanreize zu schaffen, beschäftige sich der Arbeitsminister schon jetzt mit der Krisenbewältigung.
Ich bin der Auffassung, heilige Initiative klingt allzu sehr nach einem Akt verzweifelter Wahlpropaganda im Vorfeld der drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Unabhängig davon haben wir ja die Regelung zum Kurzarbeitergeld.
Wie teuer erweiterte Kurzarbeiter- und Qualifizierungsmaßnahmen werden könnten, vermag der Minister nicht zu beziffern. Das lässt sich seriös heute nicht vorhersagen, meint Heil. Es hänge eben davon ab, wie viele Beschäftigte Hilfen in Anspruch nehmen können. Ab welcher Betriebsgröße greift das Gesetz? Wie viele Mitarbeiter müssen von einer Kündigung bedroht sein, ehe der Staat eingreift? Das ist alles noch auszuhandeln, unterstreicht der Sozialdemokrat. Die Bundesagentur für Arbeit allerdings soll den größten Batzen der Kosten übernehmen.
Das war der Bericht von Frank Capellan. Es wird weiter gestritten. Man kann sagen, vielleicht ist es auch ein Thema des Sommerlochs. Es geht um den Solidarbeitrag. In der Tat, er war geschaffen worden, um den Ostaufbau zu finanzieren. Ich will noch nicht sagen, dass er abgeschlossen ist, aber die Prioritäten haben sich verschoben. Jetzt soll der Soli abgeschafft werden. Für alle müssen einige weiterzahlen. Darüber gibt es heftigen Streit. Volker Fintermann.
Noch ist der Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz nicht im Kabinett angekommen. Dafür aber nehmen die Forderungen zu, dass die Bundesregierung beim geplanten Abbau des Solidaritätszuschlags keine halben Sachen machen sollte. So fordert etwa der Bundesverband der deutschen Industrie die vollständige Abschaffung des Solis für alle Steuerzahler. Angesichts des zunehmenden internationalen Wettbewerbs könne es sich Deutschland nicht mehr leisten, für die Unternehmen keine Entlastung zu schaffen, erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Als absolutes Minimum fordert der Industrieverband, dass sich die Bundesregierung noch in der laufenden Legislaturperiode auf ein verbindliches Datum zur Abschaffung des Solis einigen sollte. Die Rechtfertigung für den Zuschlag, nämlich die Finanzierung des Solidarpakts II, sei längst entfallen. Aber die unmittelbare Zweckbindung der Steuer ist in dem Gesetz nicht zu finden. Auch der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, geht in seinem für die FDP erstellten Gutachten nicht von einer eindeutigen Befristung aus, sieht mit dem Auslaufen des Solidarpakts jedoch einen wesentlichen Grund für die Erhebung der Steuer als erloschen an. Für den brandenburgischen CDU-Landesvorsitzenden Ingo Senftleben steht außer Frage, dass dem ersten Schritt auch ein zweiter zur völligen Abschaffung des Solis folgen muss.
Jeder Euro, der bei den Bürgern mehr in der Familienkasse bleibt, ist am Ende auch wiederum für die Volkswirtschaft eine sinnvolle Maßnahme und schafft einen sinnvollen Kreislauf. Und deswegen ist jetzt der erste Schritt richtig. Der zweite Schritt muss auf jeden Fall folgen, der wird auch folgen. Dafür werden wir als Union uns auch entsprechend einsetzen.
So Senftleben am Morgen im Deutschlandfunk. Der Bund der Steuerzahler fordert zur Gegenfinanzierung des geplanten Abbaus des Solis Einsparungen im Bundeshaushalt. Man lege Wert darauf, dass die schwarze Null bleibe, Schulden sogar abgebaut und dementsprechend Prioritäten im Bundeshaushalt erkennbar werden, sagte der Präsident des Bundes der Steuerzahler Rainer Holznagel der Rheinischen Post. Parallel dazu müssten Einsparungen, Kürzungen und Streichungen stattfinden. Eine komplette Abschaffung des Solis in einem Schritt sei nicht möglich, sagte dagegen der haushaltspolitische Sprecher der CDU Eckhard Rehberg im Bayerischen Rundfunk. Das gebe der Bundeshaushalt derzeit nicht her. Aber in 4 oder 5 Jahresschritten könne man das umsetzen. Das würde der Bundeshaushalt zum Beispiel bis zum Jahr 2026 durchaus hergeben. Derweil wehrt sich die SPD dagegen, auch die Spitzenverdiener schnell zu entlasten. Ein Gesetz, das lediglich die Nettoeinkommen der Superreichen erhöhe und damit die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland weiter vergrößere, werde es mit der SPD nicht geben, sagte der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Über die komplette Abschaffung des Solis könne man erst dann diskutieren, wenn sichergestellt sei, dass die absoluten Topverdiener in Deutschland ihren Beitrag zum Sozialwesen stärker über die Einkommensteuer ausgleichen würden, sagte Schäfer-Gümbel. Das hatte gestern auch Finanzminister Olaf Scholz betont.
Aus Gründen der Gerechtigkeit finden sehr viele, die Sozialdemokratische Partei und ich zum Beispiel, dass diejenigen, die zum Beispiel 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Jahreseinkommen haben, die Beträge, die sie heute mit dem Soli zahlen, auch weiterzahlen können, aber eben durch eine für sie etwas angehobene Einkommensteuer.
Scholz argumentiert, die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag für Bezieher hoher Einkommen würden weiter gebraucht, um die nach wie vor bestehenden Lasten aus der deutschen Einheit finanzieren zu können.
Sie hörten den Bericht von Volker Findhammer. Der 13. August ist in der deutschen Geschichte ein ganz besonderer Tag. Das ist der Tag des Mauerbaus und auch bis heute wird immer noch erinnert an dieses Unheil, eines der großen Unheile in der deutschen Geschichte. Heute wurde gedacht der vielen Menschen, die Opfer des Mauerbaus geworden sind, aber eben auch positiv gedacht, was hat sich in den zurückliegenden 30 Jahren jetzt verändert? Denn da geht es vor allen Dingen darum, dass die beiden deutschen Staaten zusammengewachsen sind, aber immer noch Unterschiede da sind. Insofern hat sich auch der Bundespräsident heute eingemischt, Claudia van Laak.
Ein schwarzer Tag in der deutschen Geschichte, so sieht der Ostbeauftragte der Bundesregierung Christian Hirte den 13. August 1961, den Tag des Mauerbaus. Denjenigen, die diese Mauer zum Einsturz gebracht hätten, gebühre Dank. Auch Frank-Walter Steinmeier erinnerte an die DDR-Bürgerrechtler. Im Schloss Bellevue sprach der Bundespräsident von einem historischen Verdienst der Revolutionäre.
Sie sind der Grund, dass wir in ganz Deutschland den 30. Jahrestag des Mauerfalls feiern können. Und ich finde, feiern sollten wir auch Sie, die Mutigen. Und Sie haben deutsche Demokratiegeschichte geschrieben.
Die Bundesstiftung Aufarbeitung erinnerte an die teils prekäre Lage von SED-Opfern. Die Bundesregierung habe versprochen, die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze zu entfristen. Sie laufen Ende des Jahres aus. Leider sei dies noch nicht beschlossen worden, kritisierte die Geschäftsführerin der Bundesstiftung Aufarbeitung, Anna Kaminski. Außerdem seien die Antragsverfahren zu bürokratisch. Die Beweislast liege bei den SED-Opfern. Nur wenige Anträge auf Entschädigung würden anerkannt.
Unsere Forderung geht dahin, dass wir sagen, allein die Tatsache, dass jemand politisch verfolgt worden ist oder in Haft war, muss dafür ausreichen, dass die staatlichen Stellen anerkennen, dass er aus dieser Verfolgung und der Haft Schäden davongetragen hat. Und das muss entschädigt werden.
In der Gedenkstätte Berliner Mauer legten Politiker, Diplomaten und Opferverbände Kränze nieder, erinnerten an die mindestens 140 Menschen, die an der Mauer ums Leben kamen. Der Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Berlin, Tom Sello, kritisierte den Wahlkampf der AfD. Slogans wie »Wir vollenden die Wende« gingen an den historischen Tatsachen völlig vorbei.
Wenn bei den Reden von einigen Vertretern unser heutiges System mit der Diktatur in der DDR gleichgesetzt wird, ist das einfach eine Verfälschung der Tatsachen und das ist eine Verharmlosung der Diktatur, das muss man ganz klar sagen.
Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sagte bei einer Veranstaltung ihrer Partei an der Glienicker Brücke, vom 13. August gehe die Botschaft aus, dass sich diese Epoche nie wiederholen dürfe.
Das war der Bericht von Claudia van Lack. In diesen Tagen wird viel über Klimaschutz diskutiert. Auch die Bundesregierung ist aktiv, zumindest verbal ist man aktiv. Und man kündigt das eine oder andere an. Heute hat es dann eine Aktion gegeben, die wieder einmal darauf hinweist, wo die Hauptprobleme liegen. Natürlich im Straßenverkehr, im Autoverkehr. Und deshalb, das sagen zumindest diejenigen, die es initiiert haben, haben sie heute einen Autozug mit VW-Neuwagen blockiert. Das Ganze in Wolfsburg. Dietrich Mohaupt berichtet.
Man wolle ein konkretes Zeichen setzen gegen die umweltzerstörerische, immer weiter, immer mehr Linie der gesamten Autoindustrie, hatte einer der Aktivisten am frühen Nachmittag via Handy erklärt, während er an einem dünnen Seil über dem Mittellandkanal hing. Zwei Klettergruppen hatten zuvor einen Zug mit mehr als 100 Neuwagen aus dem Wolfsburger VW-Werk auf der Brücke über den Kanal gestoppt. Anschließend zogen sie Seile durch die Transportwaggons und seilten sich daran auf beiden Seiten der Brücke ab. Außerdem ketteten sich mehrere Aktivisten vor und hinter dem Zug an die Schienen. Der Zug befand sich nach Aussagen eines Polizeisprechers auf einem Zubringergleis zum VW-Werk. Der öffentliche Bahnverkehr sei nicht beeinträchtigt gewesen. Der Schiffsverkehr auf dem Kanal ist noch immer gestoppt. 15 Polizeibeamte hatten am Nachmittag die Situation vor Ort beobachtet. Erst am frühen Abend begannen Spezialeinsatzkräfte mit der Räumung, nachdem die Demonstranten auch nach mehrmaliger Aufforderung die Aktion nicht beenden wollten. Über verschiedene soziale Netzwerke hatten die Teilnehmer Fotos und Erklärungen veröffentlicht, in denen sie unter anderem den Ausbau der Fahrradinfrastruktur und des öffentlichen Nahverkehrs zum Nulltarif fordern. Bisher habe die Aktion noch keine Auswirkungen auf die Produktion im Wolfsburger Werk, teilte ein VW-Sprecher mit. Für Materialanlieferungen könne man auf Lkw ausweichen. Allerdings werde über die zeitweise blockierte Bahnstrecke etwa 80% der Neuwagenauslieferung abgewickelt.
Sie hörten den Bericht von Dietrich Mohaupt. Der deutsche Bundesaußenminister ist wieder einmal in Amerika, genau genommen in New York, bei der UN, bei den Vereinten Nationen. Es geht in diesen Tagen vor allen Dingen um das humanitäre Völkerrecht. Und dieser abstrakte Begriff ist in erster Linie abstrakt, aber dahinter verbirgt sich etwas sehr Konkretes. Denn in immer mehr Konflikten werden auch jene angegriffen, die eigentlich Gutes tun, nämlich zum Beispiel in Krankenhäusern dafür sorgen, dass jene, die betroffen sind, dass sie behandelt werden können. Also dieses humanitäre Völkerrecht soll durchgesetzt werden. Immerhin, möchte man sagen, wird darüber geredet. Klaus Remme.
Es wird gebaut gegenüber auf der anderen Straßenseite vom Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Abgesehen vom Baustellenlärm haben sich die Dinge hier für den deutschen Außenminister eingespielt. Nach dem deutschen Vorsitz im Sicherheitsrat im April sind diese Sitzungen für Heiko Maas inzwischen Routine. In diesem Monat hat Polen den Vorsitz inne. Auf dem Tisch ein Anliegen, das auch im April schon eine Rolle spielte.
Wir wollen heute Druck machen dafür, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird. Denn wir leben in Zeiten, in der wir es mit der Entgrenzung von Gewalt zu tun haben. Immer mehr zulasten der Zivilbevölkerung, von Frauen und Kindern. Wir haben vor kurzem erlebt, dass Krankenhäuser in Idlib beschossen werden, dass UN-Helfer in Libyen ermordet werden. Und wir wollen dem nicht länger tatenlos zusehen. Und ich finde, das ist eine Aufgabe des Sicherheitsrates, dem er sich mehr widmen muss, als das bisher der Fall gewesen ist.
Wenn der Bundesaußenminister unmittelbar nach der Sitzung nach Toronto weiterfliegt, dann ist auch das ein Hinweis auf die neue Konstellation. Ein Aufenthalt in Washington erscheint verzichtbar. Bilaterale Gespräche in Kanada dagegen nicht. Noch in New York erklärt Heiko Maas einmal mehr, warum das so ist.
Ich glaube, dass die sogenannten Middle Powers Verantwortung übernehmen müssen. Das sind Länder wie Kanada, Japan, Australien, Deutschland und viele andere. Und im Moment gibt es bedauerlicherweise Entwicklungen, die darauf hinauslaufen, dass internationale Organisationen geschwächt werden. Und dann müssen diejenigen, die ein Interesse daran haben, dass nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechtes in Zukunft auch maßgeblich sein wird für internationale Politik, die müssen mehr tun, als das bisher notwendig gewesen ist. Und da ist Kanada unser erster Verbündeter.
Die Klimapolitik ist in Deutschland und Kanada eines der wichtigsten Themen. In Kanada nimmt der Wahlkampf Fahrt auf. Eine CO2-Steuer wird dort genauso kontrovers diskutiert wie in Deutschland. Heiko Maas nutzt diese Reise, um diesem Thema weiteren Schub zu geben. Von Toronto aus geht es in den hohen Norden, in die Arktis, ins Territorium Nanavut, wo Eismassen, Jahrtausende Alltag waren, eine Region, die inzwischen eisfrei ist und wo es inzwischen vom Wind abhängt, ob Eisschollen ab und zu sichtbar durchs Wasser ziehen oder gar nicht zu sehen sind. Die Anrainerstaaten sind längst aufgewacht, Ressourcenabbau, neue Handelswege. Einige scheinen den Klimawandel nicht nur als Bedrohung, sondern auch als Chance wahrzunehmen. Die Bundesregierung gehört nicht dazu.
Also wir sind skeptisch, dass durch das Schmelzen des Eises und damit mehr befahrbaren Wasserstraßen es einen positiven Effekt des Klimawandels gibt. Wenn es dazu käme, würde auch das nochmal Auswirkungen haben auf das Ökosystem. Im Übrigen werden sich auch Sicherheitsfragen dann dort stellen, an einer Ecke, an denen die USA, Russland, Kanada, andere Staaten vertreten sind. Der Klimawandel wird auch immer mehr ein sicherheitspolitisches Thema werden und das kann man in der Arktis sehr genau und anschaulich verfolgen.
Deutschland hat Beobachterstatus im sogenannten Arktisrat, der seit Mitte der 90er Jahre existiert. Die politischen Leitlinien für diese Region werden gerade überarbeitet. Der Ton im Rat wird rauer. Längst geht es inzwischen nicht mehr nur um internationale Forschung. Die bislang dominierende kooperative Haltung im Rat ist Konfrontation gewichen. Im Mai konnte sich der Arktische Rat erstmals nach einem Treffen nicht mehr auf eine Schlusserklärung einigen. Vor allem die Amerikaner wehrten sich gegen Formulierungen hinsichtlich der Bedrohung der Arktis durch die Folgen des Klimawandels.
Klaus Remme begleitet den Bundesaußenminister, das war sein Bericht. Dass der amerikanische Präsident gegen illegale Einwanderung vorgeht, darüber haben wir hier mehr als einmal berichtet. Und dass er das mit Methoden tut, bei denen das Wort Menschlichkeit oder Augenmaß keine oder überhaupt keine Rolle spielt, auch das ist vielfach berichtet worden. Jetzt allerdings hat er sich ein neues Thema vorgenommen. Es geht um diejenigen, die legal Einwanderung. Auch dort will er die Regeln verschärfen, und zwar erheblich. Der Protest ist natürlich programmiert. Thorsten Teichmann.
Die Entscheidung könnte es für legale Einwanderer in den USA, die einmal staatliche Leistungen in Anspruch genommen haben, schwerer machen, jemals ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht für Ausländer wie eine Green Card zu erhalten. Der amtierende Chef der Einbürgerungsbehörde, Ken Cuccinelli, verteidigte die Politik vor Journalisten. Unsere Regel verhindert grundsätzlich, dass Ausländer, die der Öffentlichkeit womöglich zur Last fallen, in die USA kommen oder hier bleiben und eine Green Card erhalten. Die Trump-Administration sieht in Sozialleistungen wie Lebensmittelhilfe oder finanzieller Überbrückung einen Anreiz für Einwanderer, um in die USA zu kommen. Trumps Berater Stephen Miller hatte sich deshalb für Veränderungen eingesetzt. Die Reform gehe womöglich über die Frage bereits gezahlter staatlicher Leistungen hinaus, sagt Theresa Cardinal Brown vom überparteilichen Politikzentrum, einem Washingtoner Think Tank. Die Formulierung Einwanderer, die womöglich der Öffentlichkeit zur Last fallen, weise in die Zukunft. Da wird es unklar. Denn die Behörde muss sich anschauen, ob der Antragsteller einen Berufsweg hat. Wie hoch ist der Bildungsgrad? Gibt es Erkrankungen, mit denen er zur Belastung werden könnte? Man müsse sehen, wie die Vorgabe umgesetzt wird. Wir konnten das schon beobachten, denn Konsulate im Ausland haben einiges davon schon bei der Vergabe von Visa im vergangenen Jahr angewendet. Anwälte für Einwanderungsrecht und Aktivisten werfen der Trump-Administration sogar vor, wohlhabende Einwanderer zu bevorzugen. Ein Journalist fragte Behördenchef Cuccinelli, ob er die Inschrift an der Freiheitsstatue in New York ändern will. Dort steht: Bring mir deine Müden, deine Armen, deine gedrängten Massen, die sich danach sehnen, frei zu atmen.
This rule will cover for USCIS almost 400,000 people a year.
Die Regel wird im Fall der Einwanderungsbehörde beinahe 400,000 Menschen im Jahr betreffen. Deren Anträge auf dauerhaftes Bleiberecht beinhalten ab dann eine echte Überprüfung, ob sie der Öffentlichkeit zur Last fallen oder nicht. Ich glaube auf keinen Fall, dass wir etwas von der Freiheitsstatue entfernen wollen. Die Fähigkeit, sich selbst zu versorgen, hatte bei der Entscheidung der US-Behörden immer eine Rolle gespielt, ob Einwanderer dauerhaft in den Vereinigten Staaten leben und arbeiten können. Aber jetzt rücke diese Überlegung ins Zentrum der Entscheidung, schreibt die New York Times. Das überparteiliche Politikzentrum hat die Statistik anhand von Artikeln überprüft. Einzelne Einwanderer beziehen Sozialleistungen seltener und auf geringerem Niveau als US-Staatsbürger. Einige Einwanderer, vor allem Haushalte mit in den USA geborenen Kindern, haben höhere Bezüge, weil die Kinder einen Anspruch auf Leistungen haben, die deren Eltern nicht haben. Die neue Regel soll nicht für schwangere Frauen und Kinder gelten, nicht für Flüchtlinge und Asylbewerber. In 60 Tagen tritt die Reform in Kraft. Zuvor könnten Organisationen und einige Bundesstaaten dagegen klagen.
Das war der Bericht von Thorsten Teichmann. In diesen Minuten zeigen alle Nachrichtensender, sei es die internationalen oder die nationalen, Bilder aus Hongkong. Sie zeigen Bilder vom Flughafen, der besetzt worden ist, wieder einmal durch protestierende Menschen und wo jetzt inzwischen offensichtlich die Ordnungsbehörden eingegriffen haben. Es sind brutale Bilder, die man dort sieht. Eigentlich sollte der Flughafen ja heute wieder geöffnet werden, aber der Tag hat sich offensichtlich anders entwickelt. Steffen Wurzel schildert uns das.
Hongkongs Regierungschefin steht mächtig unter Druck. Als sich Carrie Lam heute Vormittag auf einer Pressekonferenz den Fragen der internationalen Presse stellte, war ihr das deutlich anzumerken. Vor allem während eines Wortwechsels mit einem Reporter, der von ihr wissen wollte:
Have your hands been tied by Beijing?
Können Sie selbst entscheiden über das umstrittene China-Auslieferungsgesetz oder sind Ihnen von der chinesischen Zentralregierung die Hände gebunden?
Well, actually, this question has been answered on previous occasions.
But you've evaded the question
Number one,
on numerous occasions.
As we have all heard.
Quälende 2 Minuten lang weicht die von Chinas Staats- und Parteiführung unterstützte Hongkonger Regierungschefin der Frage des Reporters aus. Der hakt immer wieder nach und bekommt trotzdem keine Antwort. Für viele aber genau ist das die Erkenntnis. Die Regierungschefin der autonom regierten Stadt Hongkong kann oder will nicht sagen, ob sie politisch abhängig ist von der Staatsführung in Peking. Zugeständnisse gegenüber den Demonstranten lehnte Carrie Lam erneut ab. Sie werde nicht zurücktreten, betonte sie. Und das von weiten Teilen der Hongkonger Gesellschaft kritisierte, oft sehr brutale Vorgehen der Polizei verteidigte sie ausdrücklich.
The police have had a very difficult time in the last 2 months.
Der Polizei fällt es seit 2 Monaten sehr schwer, Recht und Ordnung in Hongkong aufrechtzuerhalten und durchzusetzen. Offensichtlich arbeitet unsere Polizei derzeit unter sehr schwierigen Bedingungen. Außenstehende, mich eingeschlossen, können Polizeieinsätze nicht beurteilen. Schon gar nicht in solch besonderen Situationen, wenn Polizisten Entscheidungen vor Ort treffen müssen, um die Menschen in der Umgebung zu schützen. Aus Sicht von Demonstranten, Pro-Demokratie-Aktivisten und Oppositionspolitikern in Hongkong ist das blanker Hohn. Sie haben angesichts des massiven Einsatzes von Tränengas und Gummigeschossen in den vergangenen Wochen das Vertrauen in die Polizei weitgehend verloren. Auch den Verdacht, dass Teile der Polizei mit Schlägertrupps aus der Hongkonger Unterwelt zusammenarbeiten, konnte die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion bisher nicht ausräumen. Chinas Staats- und Parteiführung äußerte sich gestern ausführlich zur Lage in Hongkong. Yang Guang, der Sprecher der zuständigen Behörde, warf den Demonstranten pauschal vor, schwere Gewaltverbrechen zu verüben. Ihr Vorgehen grenze an Terrorismus. Chinas Staatsmedien verbreiten inzwischen immer wieder Videoaufnahmen und Fotos, die Truppenbewegungen an der Grenze zwischen Festlandchina und Hongkong zeigen sollen. Ohne direkt mit einem Einmarsch in die frühere britische Kolonie zu drohen, macht die Staats- und Parteiführung in Peking damit klar: Zu Zugeständnissen in der Hongkong-Frage ist sie auf keinen Fall bereit.
Die Lage in Hongkong eskaliert immer mehr, zumal die aktuellen Bilder genau so etwas zeigen. Das war der Bericht von Steffen Wurzel. Wir schauen nach Griechenland. Schon im vergangenen Jahr hat es dort verheerende Brände gegeben. Mehr als 100 Menschen sind damals ums Leben gekommen. Inzwischen hat zumindest die Regierung versucht, sich besser vorzubereiten, denn auch in diesem Jahr gibt es wieder ganz erhebliche Brände. Die Einzelheiten zu den aktuellen Ereignissen von Michael Lehmann.
Es sind bis zu 30 Meter hohe Flammen, die aus dem dichten Pinienwald in Sichtweite der Stadt Chalkida auf der griechischen Insel Euböa in den Himmel schießen. Löschflugzeuge müssen immer wieder abdrehen, wenn der Einsatz bei starkem Rauch und enormer Hitze zu gefährlich wird. 2 Dörfer mit einigen 100 Einwohnern sind bislang evakuiert worden. Die Kleinstadt Psachnach stellt sich ebenfalls auf eine Evakuierung ein, sollte die Feuerwehr die Flammen in den nächsten Stunden nicht doch noch unter Kontrolle bekommen. Bislang gab es keine Verletzten. Die Feuerwand auf Euböa soll inzwischen 12 Kilometer lang sein. Auf der zweitgrößten griechischen Insel ist deshalb heute Nachmittag der Notstand ausgerufen worden. Aus anderen Gebieten Griechenlands sind Löschteams nach Euböa geschickt worden. Ministerpräsident Mitsotakis hat seinen Kreta-Urlaub abgebrochen und will heute noch die Einsatzzentrale besuchen. Kleinere Waldbrände auf der Insel Thathos und in Westgriechenland konnten inzwischen gelöscht werden. Die Waldbrandgefahr wird durch große Hitze und Trockenheit auch in den kommenden Tagen hoch bleiben in Griechenland.
Das war Michael Lehmann und das waren unsere Informationen am Abend. Mir bleibt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden und mich zu bedanken für Ihr Interesse. Ich empfehle Ihnen natürlich alle nachfolgenden Sendungen, ganz besonders um 23.10 Uhr sitzt der Kollege Rainer Brandes hier. Der wird Sie dann über Italien auf dem Laufenden halten. Dort gibt es heute Abend noch wichtige neue Entwicklungen. Mein Name ist Jürgen Zurheide und ich sage auf bald und tschüss.